Ja, wir sind im Offenbarung, Kapitel 6. Wir sind mitten angekommen in dem, was die Bibel in den Propheten den Tag des Herrn nennt. Gut, Peter übersetzt. Ist gut, okay. Gibt es sonst noch? Is there anybody who needs English translation? Ich glaube nicht, ne? Sonst nicht. Also wir sind mittendrin an dem Punkt in der Prophetie, der Weissagung. Und in diesem Fall ist Prophetie tatsächlich auch Zukunftsvoraussage. Nicht jedes Wort der Propheten, nicht jedes prophetische Wort ist eine Aussage, die auf die Zukunft bezogen ist. Auch wenn das im allgemeinen Sprachgebrauch so eingegangen ist. Wenn man von Prophezeien spricht, dann meint man, dass man irgendwas vorhersagt. Das ist aber eigentlich gar nicht der einzige Inhalt dieses Wortes, sondern dieses Wort Prophezeiung oder prophetische Rede ist viel umfassender. Es geht letztendlich um ein Wort Gottes, was weitergegeben wird, um Wort Gottes, was ausgerichtet wird. Gott spricht etwas und er gebraucht häufig, vielfach Propheten dazu. Menschen, die dieses Wort Gottes empfangen und weitergeben. Und das ist auch etwas, was wir im Neuen Testament sehen. Das ist nicht nur eine alttestamentliche Sache, sondern auch ein neutestamentliches Phänomen. Jesus selbst ist der, das fleischgewordene Wort Gottes. Die Israeliten, die Juden haben gesagt, das ist ein Prophet. Und ja, er ist ein Prophet, aber er ist mehr als ein Prophet. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes selbst. Und dann hat er aber Apostel ausgesandt, die das Wort predigen sollten, die das Wort hinausbringen sollten, die wie der Sämann das Wort ausstreuen sollten. Also das prophetische Wort oder die Prophezeiung ist mehr als nur Zukunftsvoraussage. Nein, die Prophetie beinhaltet eigentlich alle Dimensionen der Zeit. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Gott sagt uns, er schaut hinein in unser Leben, er sieht alles, er sieht die Vergangenheit viel besser, als wir sie selber sehen. Wir haben Erinnerungen an unsere Vergangenheit, an das Leben, was wir bisher gelebt haben, wir haben Erinnerungen an all das, was wir so aufgenommen haben über die Vergangenheit. Meine Tochter hat jetzt angefangen, Geschichte zu studieren und wir unterhalten uns ganz lebendig, weil ich auch immer gerne, also ich interessiere mich auch für das Thema Geschichte. Und eins der spannenden Dinge, die sie jetzt so gleich schon am Anfang so rauskriegt, ist, wie schlecht bezeugt eigentlich die Geschichte ist. Wir wissen gar nichts. Und das, was wir meinen zu wissen, das sind nur so kleine Fitzelchen, die irgendein Forscher klug zusammengebastelt hat zu einem großen Bild, zu einem großen Ganzen. Wenn du das manchmal in der Archäologie siehst, ne, dann machen sie irgendwie einen riesigen Zeitungsartikel. Boah, da ist irgendwie wieder was ganz Tolles gefunden worden. Irgendwie ein Relikt aus der Steinzeit oder noch weiter davor. Ne? Und jetzt wissen wir wie und was weiß ich. Und wenn du dann genau mal hinguckst, was sie eigentlich gefunden haben, dann ist das irgendwie so ein kleiner Zahn oder irgendwie sowas. Ne? Und daraus machen sie dann irgendwie ein großes Tier sozusagen, ne, in ihrer Imagination. Natürlich werden bestimmte Informationen hinzugeholt, die man aus anderen Zusammenhängen hat. Das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber in der Geschichtswissenschaft wissen wir, das, was vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren behauptet wird, darüber lachen heute die Leute. Ja. Und die Leute haben damals nach bestem Wissen und Gewissen versucht herauszufinden, wie ist es denn jetzt gewesen? Und sie haben sich ihren Reim drauf gemacht auf die Zeugnisse, die sie hatten aus der Vergangenheit. Na, die schriftlichen Quellen. Aber letztendlich sind das alles nur einzelne Puzzleteilchen, einzelne kleine Mosaiksteinchen. Und du kannst sie so zusammensetzen oder so. Und wie es nun wirklich richtig ist, ja, das weiß Gott. Gott weiß es. Gott kennt die Geschichte. Und er spricht manchmal richtig tief rein in unser Leben und spricht über die Geschichte der Menschheit. Er spricht über unsere Geschichte. Dieses Buch spricht von Geschichte, von dem, was passiert ist. Von der Vergangenheit, als Mose aufgeschrieben hat, wie die Welt entstanden ist, wie der Sündenfall geschehen ist, hat Gott Offenbarung geschenkt über die Vergangenheit. Und es ist eben nicht nur einfach, ja, so ist es anscheinend gewesen oder so war es dann wohl, sondern nein, es spricht in unser Leben hinein, es offenbart uns etwas von Gott und von uns selbst. Es ist lebendige Geschichte, nicht tote Geschichte, die uns die Propheten bringen. Und so enthüllen manchmal Propheten. Paulus beschreibt das so, wenn jemand durch den Geist Gottes prophetisch redet, dann wird plötzlich jemand reinkommen, der überhaupt keine Ahnung hat. Und plötzlich spricht da jemand zu ihm und er denkt so, woher kennst du mich? Woher weißt du? Woher kennst du meine Geschichte? Das ist der Heilige Geist, der das offenbar macht. Es ist Gott, der diese Vergangenheit sieht und durch einen Propheten es aussprechen lässt. In das Leben eines Menschen hinein. Genauso über die Gegenwart. Gott hat viel über die Gegenwart zu prophezeien. Er hat große Worte, wichtige Worte für uns. Das, ich denke, eins der wichtigsten Worte, oder ich nehme mal zwei Worte heraus. Gegenwartsworte. Tu Buße. Das ist ein ganz wichtiges prophetisches Wort, was Gott immer und immer wieder sagt durch seine Propheten, auch bis heute. Ein anderes Wort, bestimmt genauso wichtig, fürchte dich nicht. Das sind so ganz kurze prophetische Worte. Gott spricht in deine gegenwärtige Situation hinein. Junge, du bist auf dem falschen Dampfer. Mach kehrt. Oder Lass dir keine Angst einjagen. Öffne deine Augen für die Realität. Siehe, ich bin da und ich bin größer als alles, was in dieser Welt ist. Es sind so wichtige prophetische Worte für unsere Gegenwart, in der wir gerade leben, in der wir gerade sind. Und dann aber eben auch über die Zukunft. Und warum prophezeit Gott über die Zukunft? Weil wir eben häufig unser Denken nur an Vergangenheit und Gegenwart ausrichten. Weil wir aus unseren Erfahrungen herausleben. Ja, das hat gut geklappt in meinem Leben, das mache ich weiter so. Damit ging es mir gut, deswegen mache ich das jetzt so weiter. Das hat sich bewährt. So mache ich das. Aber wenn Gott uns etwas über die Zukunft offenbart, dann sagt er uns, mach es nicht fest an dem gegenwärtigen Zustand, in dem du bist oder an deinen vergangenen Erfahrungen, sondern mach es fest an dem, was Gott über die Zukunft weiß. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Prinzip im Psalm 73, als Asaf so verzweifelt über das Glück und den Reichtum und den Wohlstand der Gottlosen. Er eifert sich darüber. Und er ärgert sich so sehr und er sagt, warum habe ich mich denn hingegeben für Gott? Warum habe ich Opfer und Entbehrungen auf mich genommen? Und sein Fehler ist, er sieht nur die Vergangenheit und das Hier und Jetzt. Aber er sieht nicht die Zukunft. Er sieht die Zukunft auch nicht aus Gottes Perspektive. Und Gott muss ihm erst die Augen öffnen, als er ins Heiligtum hineingeht, um zu verstehen, boah, das ist die Zukunft der Gottlosen. Das ist ja krass. Und gleichzeitig spricht Gott eben auch sehr viel über die Zukunft derer, die ihm vertrauen und ihm folgen. Und so ist die Offenbarung eben eine Prophezeiung auch in Bezug auf die Zukunft. Und das fängt eben ganz real, ganz direkt an in Kapitel 6 mit der Öffnung der sieben Siegel. Dieser Siegel, die Buchrolle, die in der Hand Gottes ruht, verschließt, versiegelt hat. Und die niemand anders nehmen konnte und öffnen konnte als allein Jesus Christus, das Lamm Gottes, wie es uns hier vorgestellt wird. Der Löwe Juda, der überwunden hat, auf eine Art und Weise, wie es die Welt sich nicht vorstellen kann, als ein geopfertes, geschlachtetes Lamm, hingestreckt. So hat er überwunden. So hat er gesiegt. Am Kreuz von Golgatha. Völlig widersprüchlich. Man kann es nicht glauben. Und Paulus sagt, damit die Weisheit der Weisen zuschanden werde. Das ist eine Torheit. Aber selig, die es glauben. Und selig, denn sie erfahren die rettende Kraft des Evangeliums in ihrem Leben. Sie werden von neuem geboren. Der Heilige Geist kommt in sie hinein und macht ihr Leben neu. Lass sie reden. Lass die Weisen dieser Welt reden. Lass sie ihre Weisheit sammeln, bis sie so weise sind, dass sie es selbst kaum ertragen können. Aber bleibe bei dem schlichten, einfachen Evangelium. Häng dein Herz an den Herrn Jesus Christus, an das Lamm Gottes, das am Kreuz von Golgatha für deine Sünden gestorben ist. So wirst du in diese Phase der Geschichte, in dieses Gericht Gottes, den Tag des Herrn, wie die Propheten im Alten Testament es meistens nennen, der Tag des Herrn, der Tag des Zornes Gottes, du wirst diesen Tag nicht erleben. Jesus sagt, wer mich glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Und hier sehen wir aber das Lamm, das geschlachtete Lamm, das auferstanden ist. Noch mehr, das auf zur Rechten Gottes sitzt, das diese Macht empfängt. Gott konnte nur einen zum Richter machen, der in Vollkommenheit, Barmherzigkeit gelebt hat. Nur er konnte Richter sein, der sündlos war, der heilig und gerecht war. Und jetzt sehen wir ihn als den Richter. Wir sehen ihn, wie er diese Siegel öffnet. Und damit beginnt das Endgericht, das Gericht über diese Erde, der Tag des Herrn, der Zorn Gottes kommt über diese Erde. Und wir haben letztes Mal die ersten fünf Siegel geöffnet. Wir steigen ein in Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, schreibt Johannes, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Ich glaube, wir hatten jetzt wieder zuletzt eins. In den letzten Jahren sind wir etwas verschont geblieben von starken Erdbeben. Aber wir haben so manche Erdbeben in den letzten Jahren, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, erlebt. Und bei so einem Erdstoß, das kann eine Weile dauern, ne? Aber bei so einem Erdstoß, 2011 war es, glaube ich, ne? Haiti, 300.000 Menschen auf einmal. Umgekommen. Oder 2000, war es 2005? zweiter Weihnachtstag, wo dieser Tsunami war, 2006? 2004, ne? 2004 oder 2005. Ein Erdstoß, und was entsteht? Eine riesige Flutwelle, die alle Strände des Indischen Ozeans überrollt. Und auch da, ich glaube 300.000 waren es bestimmt. Ich habe das mal so ein bisschen studiert, tatsächlich, ne, wie Jesus es auch sagt. Jesus sagt, Erdbeben werden zunehmen. Die Erdbeben sind ein Zeichen der Endzeit, des kommenden Endes. Und so ist auch innerhalb dieser letzten 7 Jahre der großen Bedrängnis tatsächlich auch Erdbeben spielen eine besondere Rolle. Sie sind sozusagen Signalpunkte. Hier geschieht ein großes Erdbeben. Zum Ende dieser Trübsalzeit, dieser Bedrängniszeit, wird ein Erdbeben kommen, was so groß, wie es noch nie gewesen ist. Und es kommen aber auch andere Zeichen. Wir sehen hier, die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, wie das alles im Einzelnen zu deuten, da gibt es unterschiedliche Ansätze, das zu deuten. Aber die Sonne verfinstert sich. Der Mond wird wie Blut. Wir sehen das, wenn wir eine Mondfinsternis haben, ne? Diesen roten Mond. Dann aber die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Wir kennen das von den Meteoriten, ne? Und wehe, wenn mal einer wirklich auf die Erde kommt. Wir haben so ein paar Krater auf dieser Erde, die uns zeigen, dass es mal eine Zeit gab, wo die Erde ganz schön geschüttelt wurde. Es wird so kommen. Lass uns mal ein bisschen in den alttestamentlichen Propheten lesen, die uns auch darüber berichten. Joel 3, Vers 4. Joel 3, Vers 4. Das ist hier bei den kleineren, kürzeren Propheten. Da ist Hosea und dann kommt schon Joel. Nach Daniel, Hosea, Joel. Joel 3, Vers 4. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Der Tag des Herrn, wie gesagt, teilweise wird es bezogen auf die gesamten 7 Jahre, teilweise wird es bezogen auf den Höhepunkt dieser Bedrängnis in der zweiten Hälfte dieser 7 Jahre. Hier ist es eher bezogen auf diese, sozusagen den Höhepunkt der Ausgießung des Zornes Gottes in den zweiten. Deswegen geht es diesem Tag des Herrn voraus. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Wunderbar dabei zu lesen, Vers 5. Was Joel in Vers 5 sagt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen. Die Zeit des Zornes Gottes über diese Erde ist immer noch von Gnade und Barmherzigkeit geprägt. Und das sehen wir auch in Kapitel 7, wenn wir da gleich noch reinkommen. Es wird ein Evangelium verkündet. Es gibt eine riesige Schar von Missionaren in dieser Zeit. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, Paulus bezieht es auf unsere Zeit und das ist auch wahr. Das Evangelium geht über diese Erde und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber ich finde es schön, auch in diesem Zusammenhang es zu lesen. Auch da ist unser gnädiger Gott da und rettet jeden, der seinen Namen anruft. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Und das sehen wir in Kapitel 7, die 144.000 aus Israel, die berufen werden, um dann auszugehen und das Evangelium hinauszutragen. Wir sehen es auch in Jesaja 13, Vers 9 bis 11. Jesaja 13, Vers 9 bis 11. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Es geht letztendlich um dasselbe, was bei der Flut geschehen ist. Und das sagt uns Petrus ja voraus im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Einmal wurde die Erde durch das Wasser von der Sünde befreit. Ein zweites Mal wird es auch geschehen. Durch das Feuer. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Eine Sonnenfinsternis ist was ganz Gruseliges. Wir haben das vor, ich muss weit zurückblicken, das war irgendwie, glaube ich, Anfang der 2000er oder so, haben wir mal eine erlebt, in Hannover auch. Die war immer noch keine volle, in dem Sinne, man war nicht so richtig im Kernschatten, heißt das, glaube ich, ne? Aber es war schon sehr stark. Und man hat tatsächlich auch etwas gespürt. Weil erstmal, dieses Licht ist ja ganz komisch, ganz merkwürdig, ne? Und dann passiert es ja aber auch, dass es plötzlich kalt wird, ne? Es wird kälter, es kommt ein richtiger Wind, so, ne? Das geht ja so über die Erde weg und dadurch entsteht auch so ein Windstoß, ne? Windstrom. Es ist beunruhigend. Und es ist ein Zeichen, es ist etwas, was Gott hineingesetzt hat in den Lauf der Gestirne. Es kommt immer wieder in regelmäßigen Abständen zu solchen Sonnenfinsternissen auf dieser Erde. Und ich glaube, dass Gott das so eingerichtet hat, um uns vorzubereiten auf diesen Tag, um ein Warnzeichen zu setzen. Ja, der Tag kommt, wo die Sonne sich verfinstert. Und wir werden gleich auch eine Stelle lesen, die ich sehr interessant fand, die ich eben gelesen habe und dachte, ja, das macht echt viel Sinn. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ja, es geht um die Anmaßung des Menschen. Das ist seine Sünde. Der Stolz, der Hochmut. Lass uns mal Jesaja 50, Vers 2 aufschlagen. Jesaja 50. Johannes beschreibt es ja so, dass die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Was hat das zu bedeuten? Jesaja 50 spricht Gott: Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da? Habe gerufen und niemand antwortete. Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine Kraft, um zu retten? Siehe, durch mein Drohen trockne ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste. Es stinken ihre Fische, weil kein Wasser da ist und sie vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel in Trauerschwärze und lege ihm Sacktuch als Kleidung an. Es ist Trauer. Es ist schwarz vor Trauer. Es ist eine furchtbare, traurige Situation. wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird über die Sünder dieser Erde. Und zwar warum? Weil sie nicht geantwortet haben auf seinen Ruf, kommt doch meine Kinder. Er streckt seine Hand aus und sagt, hier ist meine Hand, sie ist nicht zu kurz zu retten. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Komm, greif doch zu. Aber es ist keiner da, der antwortet. Das ist wirklich ein Grund, Trauer zu tragen. Das ist ein Zeichen der Trauer Gottes. Und interessanterweise war das doch auch an dem Tag, wo Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, oder? Die Erde bebte. Und die Sonne verfinsterte sich. Die Trauer Gottes über die Sünde der Menschheit, die das bewirkt, dass sein Sohn auf furchtbare, grausame Weise als Gottloser, mit aller Sünde der Welt beladen, dort, an diesem Ort, an diesem heiligen Berg, wo er seine Wohnung erwählt hat, wo er den Menschen begegnen wollte, an diesem Ort musste sein Sohn sterben für unsere Sünde. So trug die Sonne Trauer. Und doch kam der Auferstehungstag, die Freude. Das Lamm Gottes, es hat die Sünde der Welt getragen. Das ist Hoffnung. Wir dürfen in der Gnadenzeit leben, wo die Trauer nicht uns betrifft, sondern den Sohn Gottes. Wo nicht unsere Sünde gerichtet wird, unsere Sünde an uns gerichtet wurde, sondern wo unsere Sünde an ihm gerichtet wurde. Und so haben wir Hoffnung, so haben wir Zuversicht. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit und nimmt unsere Sünde auf sich. Aber alle, die es ablehnen, sie werden diesen Tag des Gerichtes erleben. Und jetzt gehen wir zurück in Offenbarung 6, Vers 14. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stelle gerückt. Also große Kräfte sind am Werk in der Natur. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Diese großen Naturgewalten, kein Herrscher dieser Welt kann sie beherrschen. Keiner wird Herr darüber. Und jeder wird getroffen, unabhängig, ob arm oder reich. Es trifft jeden. Und hier ist so ein Moment der Erkenntnis, das ist der Tag des Herrn, es ist der Tag des Zornes Gottes, es ist der Tag des Zornes des Lammes. Ja, das Lamm ist zornig. Wir haben Jesus auch erlebt, wenn er zornig wurde. Selten. Aber manchmal war es so, dass er zornig wurde. Und hier kommt der ganze Zorn Gottes auf die Menschheit. Und sie begreifen es, sie erkennen es. Ja, sie machen so etwas Verrücktes, dass sie sich in Höhlen verbergen und in die Felsen der Berge sich flüchten, statt umzukehren zu Gott, seinen Namen anzurufen und um Erlösung und Errettung zu flehen, versuchen sie sich zu verstecken, so wie Adam und Eva im Garten. Sie versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Aber hat sie das bewahrt? Nein, es hat sie nicht bewahrt. Der Fluch ist auf sie gekommen. Wir haben gelesen gestern, dass aber viele andere es nicht tun werden, dass viele andere sich tatsächlich dem Herrn zuwenden werden. Und das sehen wir in Offenbarung 7. Nach diesem sah ich vier Engel und den vier auf den vier Ecken der Erde stehend, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehte auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum. Das sind jetzt Gerichte, die im Grunde angekündigt werden, die erst ab Kapitel 8 kommen, nämlich über die Erde und über die Bäume. Es hat was mit dem Wind zu tun und mit dem Meer. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Also wartet noch mit dem Gericht. Selbst in dieser Gerichtszeit ist immer noch Gnade, ist immer noch ein Einhalten, ein Abwarten, noch nicht vollständig. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Nicht 144 Versiegelte, die den Zeugen Jehovas angehörten, sondern 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000 und aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Diese 144.000 werden uns noch begegnen im Kapitel 14, wo sie nochmal erwähnt werden, die dann tatsächlich auch das Evangelium herausbringen. Aber hier wird erstmal gesagt, sie sollen versiegelt werden. Und Versiegelung bedeutet, dass sie geschützt sind. Sie sind beschützt. Und das ist aber auch etwas, was für dich und für mich gilt. Gott sendet seine Boten und er schützt und bewahrt sie. Er sagt zu den Jüngern: Ich habe euch Macht gegeben über alle Mächte der Finsternis und nichts wird euch schaden können. Gott versiegelt seine Kinder. Er versiegelt sie mit dem Heiligen Geist. Niemand und nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts, keine Mächte, keine Gewalten. Nichts, was dir jemals angetan werden kann, wird dir schaden können. Die Versiegelung Gottes besagt: der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und hier sehen wir einen Überrest aus Israel. Die Juden, die hineingehen in diese Zeit des Zornes, weil sie sich nicht ihrem Messias zugewandt haben, die aber dennoch in Gottes Fokus stehen und die an diesem Punkt tatsächlich eine Gruppe von ihnen, die sich dem Herrn zuwendet und die von ihm versiegelt wird für diesen Dienst, den er für sie vorgesehen hat. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Also hier sind zwei unterschiedliche Gruppen. Hier sind 144.000 aus Israel und hier sind unzählige aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Hier sind die Juden, hier ist das Volk Israel, hier sind die Heiden, die Nationen. So wie damals im Alten Testament, das Volk Gottes und die Heiden. Aber die Heiden auch als Geliebte, die angenommen werden. Hier sehen wir eine Menge, die genau abgezählt ist, 144.000. Und klar, sind das 12 mal 12.000. Das ist eine symbolische Zahl. Aber es bedeutet nicht einfach, dass es auch unzählig viele sind. Weil bei der anderen Gruppe sagt er, Es sind unzählig viele. Also da ist ein Kontrast. Die symbolischen Zahlen hier mit den 12.000 sind deswegen meiner Meinung nach auch reale Zahlen. Und wir sehen eben eine große Volksmenge, die stand vor dem Thron und vor dem Lamm. Also wir sind wieder im Himmel, bekleidet mit weißen Gewändern. Ein Zeichen dafür, dass sie gerecht gesprochen sind, gerecht gemacht wurden. Und Palmen in ihren Händen. Das kennen wir von dem Einzug Jesu nach Jerusalem. Ne? Palmsonntag feiern wir dann, ne? Wo die Palmwedel ausgestreut wurden, ne? Und gewunken wurden. Als Jesus Einzug, der König zieht ein, die Herrschaft Gottes ist nahe. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten, wo wir gesagt haben, dass es ein sehr deutliches Zeichen gibt, dass das die Ältesten hier die Gemeinde Gottes aus alttestamentlichen, neutestamentlichen Gläubigen gebildet ist. Und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, bei all dem, was wir lesen, sind so viele Fragen offen. Und auch Johannes hat Fragen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Interessant, dass der Älteste ihn auf diese Frage erst bringt. Ne? Johannes stellt die Frage, traut sich gar nicht selber, diese Frage zu stellen, sondern einer der Ältesten stellt ihm diese Frage. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Also es sind Menschen, die errettet wurden. Aus der großen Bedrängnis. Eine große Zahl, die du nicht mit als einzelner Mensch so zählen kannst. Ja? Eine riesige Menge. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Was für wunderbare Verheißungen über die Zukunft derer, die ihre Gewänder weiß gemacht haben im Blut des Lammes. Und das ist nicht nur für die, die aus der Bedrängnis kommen. Hier werden sie uns gezeigt. Die, die in der Bedrängnis noch zu Jesus gefunden haben. Die den Namen des Herrn angerufen haben. Aber diese Verheißungen, sie gelten auch für alle. Das sehen wir am Ende dann der Offenbarung. Da werden diese Dinge wiederholt, zitiert, für den ganzen Leib Christi, für die ganzen Kinder Gottes. Deswegen lass uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Die Verheißungen, die uns verheißen sind als Kinder Gottes, als derjenigen, die ihre Gewänder weiß gewaschen haben im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Da ist nichts mehr, was dich ablenkt, nichts mehr, was deine Aufmerksamkeit abzieht, nichts, kein Handy, das klingelt. Ne? Nein. Da ist keine Sünde mehr. Du hast kein Problem mehr mit Sünde. Wie gut wird das sein? Wenn wir Tag und Nacht unserem Gott dienen, wenn alles, was wir sind, ihm, nur ihm gehört und ihm zu eigen ist. Und es soll jetzt schon so sein, oder? Es soll doch jetzt schon so sein. Wir wollen, dass es jetzt schon so ist. Herr, nimm mehr Raum in mir ein. Herr, nimm mich ganz. Ich will, dass mein Leben wirklich ein Opfer ist auf deinem Altar, ein lebendiges Opfer. Es ist gut, sich darin zu üben, das zu praktizieren, sein Leib tatsächlich als Opfergabe auf den Altar zu legen, sein Leben auf den Opferaltar zu legen. Weil das ist es, was wir in Ewigkeit tun werden. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Dieses Gefühl des Mangels, oh, ich brauche unbedingt irgendwas. Wisst ihr, wir kennen ja gar keinen Hunger und Durst. Aber es gibt Menschen auf dieser Erde, die tatsächlich hungern und dürsten. Und doch, auch wenn wir alles haben, haben wir doch einen Hunger und einen Durst in unserer Seele, oder? Wie oft sind wir Getriebene? Wie oft kommen wir nach Hause? Wie oft komme ich nach Hause und denke so, oh, jetzt noch irgendwie was Leckeres. Ich mache den Schrank auf mit den Süßigkeiten. Ne? Hunger und Durst. Kein Hunger, kein Durst mehr. Ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt von Gott. Ich bin erfüllt von meinem Herrn. Ich bin erfüllt von Jesus, von seiner Gegenwart. Ich bin satt. Ich bin zufrieden. Ich brauche nichts mehr. Ich kann mich einfach nur freuen. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Das ist hier gesprochen natürlich aus einer Perspektive, ne? Johannes im Mittelmeerraum, wo die Sonne manchmal ganz schön heftig sein kann. Dann hältst du lieber in der Mittagszeit, ne, mal eine längere Zeit Siesta und versteckst dich irgendwo im Schatten. Die Sonne sticht dich nicht mehr. Es ist nur noch eine wunderbare Wärme. Und sie strahlt nicht aus von einem riesigen Feuerball im All, sondern sie strahlt aus von dem strahlenden Angesicht Jesu Christi, dem, der uns geliebt hat und sein Leben hingegeben hat. Das ist die Wärme, die uns wärmt. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wir werden mit Jesus gehen. Es wird nicht langweilig sein. Wir werden einfach, aber wir werden eine super gute Zeit einfach mit ihm haben. Es wird einfach echt chillig, easy, wunderbar. Ja, auch ein bisschen Party wird auf jeden Fall dabei sein. Ne? Aber weißt du, manchmal, es gibt ja Leute, die sind ja nicht so heiß auf Partys jetzt irgendwie so. Ne? Die möchten einfach nur so eine nette, schöne Zeit haben. Die Zeit. Ja. Eine nette, schöne Ewigkeit. So, ne? Mit Jesus, einfach, er wird sie hüten, er wird sie leiten. Na, der gute Hirte scheint hier auf, na, der uns zur Quelle bringt, zum Wasserbächen, na, ans stille Wasser führt, dass wir trinken können und das Leben aufsaugen und das genießen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen, wie wunderbar der Trost Gottes über jedes Leiden, alles ist vergangen. Und der Trost in seiner Gegenwart, er selbst wird sie uns abwischen. Wie wunderbar, wie herrlich. Solch eine Freude. Und sie gilt uns heute, jetzt, wo wir einiges erdulden, wo wir durch einiges hindurchgehen, was in dieser Bedrängniszeit erst richtig losbrechen wird. Auch wir erleben solche Dinge schon. Auch wir gehen durch solche Gerichte, denn auch jetzt ist es eine Zeit, wo Gott die Erde immer wieder auch schüttelt. Wir gehen dieser Zeit näher und näher entgegen und Gott schüttelt die Welt. Gott rüttelt uns. Er tut es nicht, um uns zu verdammen. Selbst hier, wo der Zorn Gottes ausgebrochen ist, ist es immer noch da, damit Menschen doch zugreifen, diese Hand ergreifen, die Gott ihnen reicht, um sie in seine Ewigkeit hineinzuziehen, um ihnen diese wunderbaren Geschenke zu machen. Es sind die Menschen, die ihre Gewänder weiß gewaschen haben im Blut des Lammes. die sich nicht selbst in Unschuld gewaschen haben, die nicht ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet haben, die nicht in ihrem Stolz gegenüber Gott verharrt sind. Ich brauche dich nicht, Gott. Sei es in ekelhafter Rebellion und Sünde, sei es in heiliger Selbstgerechtigkeit. Aber diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind, die wissen, dass sie Sünder sind. Und die wissen, dass sie das Opfer Jesu brauchen in ihrem Leben. Sie werden weiß gewaschen, sie werden angenommen. Sie werden errettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Sie werden weiß gewaschen und dürfen in Gottes Gegenwart sein in Ewigkeit. Jesus, wir preisen dich und danken dir, dass du dieses Opfer gebracht hast für uns, sodass wir ja diese Verheißungen ganz persönlich nehmen können. Herr, und lass du uns von diesen Verheißungen leiten lassen, Jesus. Wir wollen uns von dieser Prophezeiung leiten lassen. Wir wollen uns von deinem Wort leiten lassen. Wir wollen dein Wort regieren lassen, die Zukunft, die du für uns hast, Herr. Und ich danke dir, dass du durch den Propheten sagst, ich habe Gedanken des Friedens über euch, Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Danke, dass es für uns eine Zukunft gibt. Eine wunderbare Zukunft, eine Zukunft in deiner Gemeinschaft, in deiner Gegenwart, mit dir zusammen, in deinem Frieden, in deiner Geborgenheit, in deiner Gnade, in deiner Liebe. Jesus, so kommen wir, so wie wir sind, Herr. Und wir wollen uns beugen. Wir wollen bereit sein, dein Mahl zu nehmen, so wie es dir gebührt. In Lobpreis und Anbetung dir gegenüber. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Herr, und wir wollen es nehmen auch und uns darin stärken in deiner Gnade. Wir wollen daran festhalten, an dem Bekenntnis, dass wir Sünder sind, Herr. Und dass unser altes Leben gestorben ist, gekreuzigt mit dir. Und dass wir ein neues Leben von dir empfangen haben. Dieses Leben in der Gnade, das Leben, das aus deinem Geist kommt. So bitten wir dich, wenn wir das Mahl nehmen, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, mit deinem Geist, uns ausfüllst mit deiner Kraft, dass wir deine Zeugen sind in dieser Zeit, damit noch viele Menschen diese rettende, heilende Gemeinschaft mit dir erleben können und gerettet werden in die Ewigkeit.